Daddy, you're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pop und Pubertät. Wir sind wieder in den 2000ern gelandet, im Jahr 2004. Und wer uns öfter hört, der weiß, was das bedeutet. Wir haben jugendliche Gäste aus dem Münsterland vom Podcast Lehrersprechtag. Wie immer, wenn es um die 2000er geht. Herzlich willkommen, Alex Batzke und Martin Pieler.
Danke. Ist auch ziemlich genau im Jahr 2004 passiert, dass mich das letzte Mal jemand jugendlich genannt hat.
Ja, das ist jugendlich. Ich frage mich, nächstes Jahr werde ich 40, werden wir beide 40. Wir gucken, ob du uns dann immer noch als jugendlich bezeichnest.
Der Abstand bleibt immer gleich, ihr werdet immer jugendlich sein.
Aber ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt in Vorbereitung auf diese Folge wieder sehr jugendlich gefühlt. Also ich habe tatsächlich so eine Rückerinnerung an diese Zeit gehabt, an dieses Jahr 2004 und boah, also wir steigen jetzt ja gleich auch in die Lebensereignisse und so rein, aber dieses Jahr, das ist viel. So.
Habt ihr dieses Lied gehört vom Lumpenpack? Ich habe euch doch den Link geschickt. Irgendwie Männer über 30 gehen mal wieder in die Indie-Disco und dann kommt doch irgendwie diese großartige Zeile, ja, jetzt ist es wieder 2003 und alles ist irgendwie geil, wenn Mr. Ja. Brightside läuft.
Ah, ja, siehst du, genau. Auch dazu später mehr, oder?
Ja.
Ja, ach ja. Ja, also ich habe das Gefühl wirklich, dass in dem Jahr 2004, 2005, da ist mehr passiert als in einem ganzen Jahrzehnt. Also vor allem als irgendwie dem letzten Jahrzehnt gefühlt. So, keine Ahnung. Also, da ist so geballt, so wie so eine Jus. Wie so eine richtig konzentrierte Jus ist das halt, irgendwie diese Jahre. Wo einfach so viel passiert. Wo einfach irgendwie gefühlt hat man die ganze Zeit nur gefeiert. Gefühlt war immer nur Sommer und irgendwie war alles toll. So.
Wie alt wart ihr da?
Wir sind da 18 geworden.
Ah ja, 18.
Ja, genau.
Okay. Ja, ja. Ja.
Also Ende des Jahres. Wir genau. müssen das immer so
also,
bei uns.
Also wir mehrheitlich waren wir 17.
Ja, ja, dann leg doch direkt mal los. Was war los 2004? Was sind die Erinnerungen?
Ja, Martin.
Ja, also wie gesagt, ich bin im Dezember 18 geworden, was bedeutet hat, dass ich große Teile des Jahres vor allen Dingen damit verbracht habe, in die Führerscheintheorie-Schule zu gehen und meine Theorieprüfung zu machen und solche Sachen halt, also einen Führerschein vorzubereiten, um dann gleichzeitig mit der Erlangung der Volljährigkeit endlich die große Freiheit der elterlichen Kontrolle zu entziehen, sozusagen. Ja. Ich kann
wobei,
mich noch,
die war auch schon vorher ein bisschen weniger geworden,
nee,
also diese elterliche Kontrolle.
Also ich hatte tatsächlich in meiner Pubertät und Jugend immer sehr doll eigentlich mit meinen Eltern zu kämpfen bezüglich Ausgehzeiten und auf welche Partys ich darf und nicht darf und so weiter und so fort, muss ich tatsächlich sagen. Und ich kann mich noch daran erinnern, an so ungefähr das erste Gespräch nach meinem 18. Geburtstag, irgendwie so das Wochenende danach, als ich dann sagte so, Mama, ich gehe dann jetzt, wohin und wann kommst du wieder? Und ich habe gesagt, geht dich gar nichts an und bin dann gegangen.
Ja, bei mir war das nicht so schlimm, weil die meisten geilen Sachen haben einfach bei mir stattgefunden. Und da hatten meine Eltern dann sozusagen immer noch ein bisschen Kontrolle drüber oder zumindest akustisch gehört, was so abging, weil wir bei uns immer bei mir in den Partykeller gegangen sind. So, und da haben wir auch eben sehr viel Zeit dieses Jahres 2004 verbracht in diesem Partykeller. Und außerdem, also Thema Tanzschule, habe ich ja schon häufiger gesagt, das war so wirklich eine sehr, sehr, sehr prägende Zeit in meinem Leben, da bin ich reingegangen 2002 und war dann bis 2008, glaube ich, da und dieses Epizentrum, wo ich wirklich jeden Tag in der Tanzschule war, das war so in dem Jahr 2004, vielleicht auch 2005, da war ich wirklich jeden Tag da. Also nicht nur die ganz normalen Standard-Tanzkurse, sondern Videoclip-Dancing, Hip-Hop, Rock'n'Roll-Kurs und solche Sachen, alles durchgemacht, alles mitgemacht, in jedem Anfänger, fortgeschrittenen Erweiterungskurs, überall als Gastherr dabei und dann ja auch auf jedes Wochenende, da waren immer so Tanzpartys dahin gegangen, danach ins Brauhaus, danach bei uns im Keller. So, das war so das Leben.
man brauchte Konstanz, ne?
Ja, also jedes Wochenende auf Tralafitti, wie meine Oma immer gesagt hätte und hat. Der Dschungel geht wieder auf Tralafitti.
Und
gleichzeitig zu der Tanzschule kamen dann noch die ganzen Bandgeschichten. Also das ist sozusagen dieses andere Leben, nicht dieses Popmusik-Hip-Hop-Segment, sondern eher noch diese Rockmusik und auch vielleicht so ein bisschen auch vor allem Oldie-Musik, weil wir auch als Coverband vor allem unterwegs waren. Das ist dann so die andere Seite.
Was habt ihr gecovert oder was war das für ein...
Ach, alles, okay. alles querbeet. Also wir haben auch häufig, das kam dann vielleicht auch ein bisschen später noch, aber wir haben dann viel auch auf 50. Geburtstagen und so gespielt und dann natürlich die ganzen alten Kömmeln, ne, die ich heute eigentlich fast nicht mehr hören kann, aber eigentlich sind die immer noch cool. Also, ne, also diese ganzen Deep Purple-Geschichten und Steppenwolf und solche Sachen, Thin Lizzy und ach, keine Ahnung. Aber wir haben auch viel Punk gecovert und auch mal versucht, eigene Songs zu schreiben. Da komme ich auch irgendwann im Laufe dieser Folge drauf zu sprechen. Ich hatte nämlich nur sogar noch eine zweite Band, wo wir eigene Songs sondern wo wir vor allem eigene Songs gespielt haben. Ja. Hm. Ja.
Und bei okay, dir, alter Mann?
Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, der Klaus wollte ja nächstes Mal, wir machen ja auf jeden Fall zwei Teile, haben wir ausgemacht, ja. Über 2004 und der Klaus wollte ja nächstes Mal auf jeden Fall dabei sein. Vielleicht machen wir die alten Männer dann nächstes Mal mit den Erinnerungen und teilen es vielleicht an der Stelle, weil er wollte, glaube ich, auch noch gern was sagen zu 2004, war, glaube ich, für ihn auch ein ganz wichtiges Jahr mit ein paar Ereignissen, wie er noch geschrieben hat ja vorhin. Mhm. Daher, ja, teilen wir es doch einfach auf. Und kommen vielleicht schon direkt zu den Filmen. Wart ihr im Kino 2004? Oder habt ihr die Filme nachträglich gesehen? Sind ja doch einige, glaube ich, über die wir sprechen könnten. Was habt ihr notiert?
Also ich war sicherlich im Kino, aber ich weiß nicht mehr, welchen dieser Filme, die ich jetzt hier notiert habe, ob ich den wirklich im Kino gesehen habe. Manche sicherlich, manche später vielleicht und manche habe ich vielleicht auch gar nicht gesehen, sind aber trotzdem wichtig.
Ja, also es sind ein paar wichtige auf jeden Fall. Was sind die größten Knaller? Kill Bill 2. Oder? Also, was habt ihr?
Ich habe erstmal drüber geschrieben, 2004 war das Jahr der Mindfuck-Filme, nämlich mit The Machinist, Butterfly Effect, Mindhunters und Das geheime Fenster. Also diese ganzen Filme, die man so auf der Hälfte so denkt, hä, was passiert hier? Ich raff gar nichts mehr. Dann am Ende Plot-Twist, noch alles ganz anders. Okay, jetzt noch mal von vorne gucken und dann irgendwie eine Chance haben zu kapieren, was da passiert.
Ja, stimmt.
Ja. Da möchte ich auch noch einen hinzufügen. Der Manchurian-Kandidat. Toller Film gewesen. Denzel Washington, Liev Schreiber und Meryl Streep mit diesem Schläfer und so, das ist auch sehr, sehr spannend gewesen.
Ein Remake sogar gab es schon mal in den 50er Jahren mit Frank Sinatra. Und da war Koreakrieg, glaube ich, so der Hintergrund. Und dann haben sie das irgendwie ganz, ganz gut adaptiert in die Zeit.
Ja. Ja. Und apropos Schläfer und irgendwie Verschwörung und so, die Bourne-Verschwörung. Kam auch 2004 raus. Und diese Bourne-Filme, die habe ich auch immer gerne geguckt. Das ist ja dann der zweite Teil. War auch gut.
Ja. Also The Machinist ist natürlich der Hammer, finde ich. Ein Film, der einen Schmerzen bereitet eigentlich beim Zugucken irgendwie. Was Christian Bale da macht, kann nicht gesund gewesen sein. War, glaube ich, auch nicht gesund. Ich glaube, er hat sich auch einen Leberschaden oder irgendwas zugezogen. Also ich habe selten bei einem Film so große Schwierigkeiten gehabt, irgendwie einem Menschen einfach nur zuzugucken, da zu spielen irgendwie. Es war wirklich ganz, 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 also nahezu unerträglich.
Ja, auf jeden Fall.
Aber eigentlich fast auch das Einzige, was mir in Erinnerung ist von dem Film. Außer, dass man ihn nicht versteht.
So ja, der ist ganz, ganz wir auch auf jeden Fall. Und irgendwie, ich glaube, 2 Jahre später oder so macht er ja dann schon Batman Begins, ne? Und ist dann wieder komplett aufgepumpt.
Ja, Wahnsinn. Einfach. Also Wahnsinn.
Ist ja, das ist
extrem.
Ja. Das hat er häufiger gemacht, ne? Also, dass er sich immer wieder so verändert hat. Hat er nicht für diesen einen, war das American Hustle oder so, wo er sich dann auch so wieder so fett gemacht hat?
Ja, ja, so? Mit so Schmerbauch und so, ja.
Alles, ja, ja, genau. Also, ja, okay, aber.
Wahnsinn. Aber ich sehe ihn halt so gern, ich mag ihn echt so ja. Und ich finde ihn so einen wahnsinnig tollen Schauspieler und er spielt auch immer eigentlich in guten Filmen. Also Christian Bale-Filme kann man eigentlich schon immer gleich reingehen, nur weil er mitspielt. Ja, ganz, ja. ganz, ganz fantastischer Kerl.
Früher habe ich die Filme dann gerne im Kino gesehen, auch wegen der Synchronstimme. Mhm. Also der David Nathan, der spricht ja den, genau, der ja auch den Johnny, ja, super.
Ja. ja, also dann, ja, Mindfuck habe ich auch noch einen, Vergissmeinnicht heißt der auf Deutsch, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind oder so im Original. Auch wieder Michel Gondry, dieser irre Franzose, der diese Musikvideos für Björk und die White Stripes gemacht hat und dann diesen Film, über den wir letztes Mal schon gesprochen haben, mit Jack Black, dieser Abgedreht oder wie der heißt, wo sie dann diese Filme nochmal neu drehen. Und jetzt macht er eben diesen also auch einen völlig aberwitzigen Film mit Jim Carrey und Kate Winslet, der mich damals komplett umgehauen hat, also dieser Film. Ich habe mich nicht getraut, den jemals noch mal anzuschauen, weil ich so Angst hatte davor. Also manche Filme, die sind, wenn man sie zum ersten Mal sieht, so toll, dass ich manchmal mich schwer tue, das noch mal anzuschauen, aus Angst, dass es halt nicht mehr so toll ist oder dass man dann so gut war er gar nicht oder so. Und jetzt ist er immer noch in der Erinnerung als ganz, ganz fantastischer Film. Musik von John Bryan, der hat dann immer Filme gemacht, auch für Michel Gondry und für diese ganzen ja, Indie-Typen. Charlie Kaufman hieß da dieser Drehbuchautor, der hat dann so Adaption und Stranger Than Fiction und so weiter. Immer, das waren so super postmoderne Filme irgendwie. Also ich habe viel im Studium viel mit postmoderner Literatur und Theorie mich beschäftigt und plötzlich kamen lauter so Filme im Kino, die eins zu eins irgendwie man gedacht, ah ja, die haben auch alle postmoderne Literatur studiert und machen jetzt eben so Filme, die man sogar so angucken kann. Auch. Irgendwie. Und vergiss mal nicht, das ist eben einer davon.
Ja. Auch ein Film, der immer im Gedächtnis geblieben ist Team America.
Ist der auch von 2004?
Ja.
Dieses America, fuck yeah!
Genau. Mit dieser Superhelden-Einsatztruppe da. Völlig abgedreht, völlig bescheuert. So.
Ich glaube, von den Machern von South Park, ne? Oder?
Ich glaube schon, ja. Ja. Also völlig abgedreht mit dieser Green Actors Guild, die dann da irgendwie auch noch gegen vorgeht und mit Alec Baldwin spielt irgendwie mit und das ist alles irgendwie so völlig absurd. Kennst du den, Marc? Hast du den gesehen? Also den habe ich tatsächlich im Kino gesehen damals, also, weil das ist so ein absurder Film und eigentlich, das war ja in dieser Bush-Ära und Bush ist ja auch in dem Jahr wiedergewählt worden und so.
Ja.
Und also passte super auch in dieses Jahr rein. Und diese ganze, also eine richtig tolle Satire, die eigentlich aktueller denn je ist.
Ja.
Ja, Wiederwahl Bush ist echt auch so ein Ereignis, gell? Und großes popkulturelles Engagement ja auch im Vorfeld dieser Wahl, Vote for Change, ja, wie sie alle sich engagiert haben, auch für John Kerry. Bruce Springsteen, Michael Stipe, Eddie Vedder, irgendwie wie sie alle auf den Bühnen standen und da John Kerry halt hofiert und supportet haben, damit dieser unsägliche Bush und diese Kriegslüge, dass das irgendwie abgestraft wird und er hat halt so hochkant gewonnen, irgendwie diese Wahl auch nochmal. Im Grunde genommen, heute denkt man ja manchmal, es war eigentlich noch eine unschuldige Zeit irgendwie damals im Vergleich zu heute, aber es war eigentlich schon genau die gleiche Scheiße. Also 2004 kamen auch diese ganzen Berichte raus irgendwie, dass die US-Regierung auch zugegeben hat, ja, es gab gar keine Massenvernichtung und so weiter. Alles 2004, es war dann einfach egal. Ja, es hat überhaupt niemand interessiert, wer gewinnt einfach halt nochmal.
Das habe ich nämlich jetzt auch in der Recherche nochmal rausgeholt, dass es so rum war. Also in meiner Wahrnehmung war es immer, er gewinnt diese Wahl und dann kommt raus, dass dieser ganze Irakkrieg, dass das alles einfach komplett eine komplette Lüge war. Aber es war einfach andersrum und die haben auch gesagt, so, ja okay, gut, also bis jetzt. Ja. Kleinigkeit.
Aber wird schon richtig sein, trotzdem, oder? Dass man jetzt da einmarschiert ist. Da Fake News und alles eigentlich schon da, was wir heute haben. Einfach die amerikanische Bevölkerung, ja, Saddam ist trotzdem böse, ist egal. Und es ist trotzdem wichtig, dass wir da jetzt mal eingreifen und so. Es hat alles seine Richtigkeit. Wahnsinn.
Ja. Kommt alles wieder.
Ja. L.A. Crash ist noch ein Film aus dem Jahr, der war dann jahrelang im Englisch-Abi unterrichtet. Das war so der erste Film, der in Baden-Württemberg Teil des Abi-Schwerpunktthemas wurde. Und seitdem hat man jetzt eben immer einen Film eigentlich so im Schwerpunktthema neben einem Roman oder Kurzgeschichten oder so. Und den fand ich eigentlich ganz schön stark. Da gingen natürlich die Meinungen auseinander. Wenn man den als Schüler gemacht hat, irgendwie war das wahrscheinlich so, oh Gott, nee, jetzt muss man noch einen Film besprechen und analysieren und so. Viele Englischkollegen auch, ah, der ist so schrecklich. Ja, ich fand den sensationell gut. Ich hatte den sogar freiwillig zuvor im Kino gesehen oder 2004 im Kino gesehen, weil der wirklich innerhalb von 2 Stunden so das Thema multikulturelle Gesellschaft in so vielen Facetten irgendwie darstellt und auf den Punkt bringt und zeigt eben, wie vielschichtig und mehrdeutig das alles ist und wie einfache Antworten und einfache Lösungen überhaupt nicht funktionieren und wie Stereotypen funktionieren und so weiter. Mit 7, 8 Hauptfiguren, ganz tolle Schauspieler und so ein schlaues Drehbuch, dass man es eigentlich gar nicht glauben kann, wie sowas möglich ist. Heute wäre sowas mit mindestens einer Serie nötig und er schafft es wirklich mit einem Film so eine komplexe Geschichte zu erzählen. Das hat mich völlig, völlig beeindruckt damals. Oder eigentlich auch immer noch, wenn man kann den auch immer noch anschauen, hat sich auch nichts geändert an dem Thema.
Okay. Guter Tipp. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir es bekannt vor den Namen, aber ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Naja.
Ja. Dann hatte ich jetzt mir eine Graphic Novel, eine Tarantino-Biografie als Graphic Novel gekauft und habe so einen Spaß gehabt an diesem Buch, dass ich jetzt mal die ganzen Tarantino-Filme mir nochmal angeguckt habe, in chronologischer Reihenfolge. Und unter anderem auch Kill Bill 2 eben von 2004. Und muss sagen, kann man schon noch gucken, ist aber natürlich ein Riesenquatsch auch. Ja, genau. 5 Finger, wie? Herzexplosionstechnik.
Explosionstechnik.
Ja, und wie sie da aus dem Sarg, da aus dem Grab rauskommt und so.
Unglaublich, ja. Ja. Also eigentlich auch ähnlich wie Herr der Ringe, ein minimaler Plot irgendwie gebrezelt auf 2,5 Stunden. Und es wird aber trotzdem nie langweilig. Aber die Handlung lässt sich eigentlich, sie hat ja nur noch 2 Gegner eigentlich in dem Film. Oder ja, zwei in diesem Wohnwagen dann da von Michael Madsen in der Wüste, wo Daryl Hannah dann noch dazukommt. Und dann ja Bill am Schluss. Also eigentlich ist es, und dann gibt es halt noch ein paar Rückblenden mit Pai Mai und so weiter. Und das ist natürlich alles kompletter Humbug, aber es macht halt so einen Spaß.
Ja.
Aber deutlich weniger brutal als der erste auf jeden Fall.
Kompletter Humbug, aber Spaß. Da habe ich auch noch was. Shaun of the Dead.
Ja. Herrlich.
Ja.
Und übrigens auch im selben Jahr Dawn of the Dead. Ne? Also das Remake ich glaube aus den 60ern ist das Original oder so. In diesem Einkaufszentrum. Ja. Auch immer noch meiner Meinung nach einer der besten in ernst gemeinten Zombie-Filme sozusagen.
Ja.
Ja, an der Stelle noch ein aktueller Hinweis, haben wir gerade eben schon mit Alex besprochen. 28 Years Later läuft ja jetzt gerade und ich habe nur den Trailer angeguckt auf eine Empfehlung hin und es ist einer der besten Trailer, glaube ich, ever. Ein Trailer, der eine Heidenangst macht irgendwie, wo man denkt so, ich will den Film unbedingt sehen, aber eigentlich auch nicht.
Also ist das der dritte Teil von 28 Days?
Ja, genau. Ja. Ist auch wieder Danny Boyle, gleicher Regisseur. Und irgendwie greifen sie, ich weiß nicht genau, wie es anknüpft, aber 20 Years Later heißt er. Und läuft, ich habe ihn jetzt gesehen, dass er bei Amazon schon zu kaufen ist irgendwie. Ich dachte, der läuft erst im Kino, aber das läuft ja jetzt auch alles parallel immer. Man blickt ja nicht mehr durch.
Nee. Man blickt ja nicht mehr durch. Damals war die Welt noch einfacher. Ja. Apropos Internet und so, ein Film, der auch in der Schule jetzt immer wieder neu nochmal wieder besprochen wird, ist I, Robot, der auch aus diesem Jahr ist. Ja. Jetzt mit KI und so und diesen diesen Gesetzen für Roboter und so, diese Isaac Asimov-schönen Gesetze, von wegen ein Roboter darf nicht töten, dies und das, bla bla bla. Ja, das kommt ja alles da irgendwie auch drin vor und
guter Film, erinnere ich mich, war ich auch im Kino, schlau und auch gut Action und gut, gut unterhaltsam und trotzdem so wirft natürlich ein paar Fragen auf, die ja eben auch ja sehr aktuell sind gerade.
Ja. Ich habe noch einen aus dem Horrorgenre, der mich nachhaltig immer noch verstört hat, nämlich The Grudge. Also das.
Oh, der ist auch vor
zwei Jahren. Der muss Ende. Also, ich habe da jetzt nochmal drüber nachgedacht. Also, der ist mit 2004 eingetragen. Der muss so Ende 2004 dann rausgekommen sein, weil ich bin mir sehr sicher, dass ich den nämlich 2005 im Kino gesehen habe. Mhm. Das kann ich nämlich rekonstruieren, denn da hatte ich schon meinen Führerschein und den habe ich tatsächlich erst Anfang 2005 gemacht. Denn ich war da mit meiner damaligen Freundin im Kino und die war so geschädigt von diesem Film, dass ich dann noch zu meinem Vater gegangen bin, um mir das Auto zu leihen, um sie dann nach Hause zu fahren und dann bei ihr zu schlafen, weil sie einfach es nicht ausgehalten hat, irgendwie alleine zu sein und im Dunkeln alleine zu sein.
So geht das nämlich.
Alter Trick, ja klar. Date in den Horrorfilm hat sich immer schon bewährt.
Ja, wobei ich war aber auch mittelschwer zerstört. Also war schon ganz gut, dass ich auch nicht alleine geschlafen
habe. Ist das im weitesten Sinne ein Geisterfilm oder was?
Ja, aber der ist.
So ein japanischer, so.
Okay. Ja. Schlimm. Der macht einfach nur betroffen.
Ja. Macht dich nur fertig. Mit so Gruselgeisterkind und
Kindern,
und das ist so ein ganz schlimmes Geräusch und
alles,
so ein bisschen wie
schlimm.
The Ring. Ja. Und mit Sarah Michelle Gellar.
Genau. Die dabei nicht Buffy ist.
Mhm. Ja, genau, die nicht Buffy ist, also den Geist nicht bekämpfen kann.
Okay, sondern Opfer. Oder?
Ja.
Habe ich das richtig gesehen, dass Saw 1 auch von 2004 ist?
Oh, ey, kann sein.
Ja. Ja, wenn ja, ist er mir durchgegangen, aber.
Manche Sachen.
Ja. Ich hab ihn nie gesehen. Also diese Art von Filmen, denen habe ich mich immer verweigert. Ist aber auch so ein Trend in den frühen 2000ern mit Hostel dann und der Beginn der Saw-Reihe, diese Torture-Porn-Filme. So,
Wobei der erste ja wirklich noch auch eigentlich ein schlauer Film ist. Also der ist ja auch in dieser Mindfuck-Reihe auch
noch. Ja, der hat ja so fast noch einen philosophischen Ansatz irgendwie. Aber
ja, ein ganz klare ein Plot-Twist am Ende und so und Zulaufen auf dieses Ende hin und so. Ja, der ist schon am klügsten gemacht, ja.
Ja, den Plot-Twist haben die ja am Ende alle, nur ab 3 ist dann einfach der letzt zusammen konstruierte Haufen, wo alle denken.
Der zweite war auch noch cool, der Plot-Twist im zweiten.
Ja, und ab dann ist auch noch so, ja, genau.
Ja. Ja, dann Alex, du bist doch so Geschichtsfreak, der Untergang noch, auch von 2004.
Ah, ja. Stimmt, richtig, ja, ich erinnere mich, ja.
War damals
Bruno Ganz als Hitler.
Also war sehr kontrovers besprochen damals irgendwie. Das kann man doch nicht allen Ernstes machen irgendwie, das versuchen so realistisch und 1:1 darzustellen. Aber ich fand
und Hitler irgendwie fast menschlich darzustellen war auch ein Problem.
Ja. Aber ich fand ihn schon faszinierend. Keine Ahnung, irgendwie hat man sich halt vor, ja, so war das, wahrscheinlich war es genau so. Also das sind ja so Überlegungen, die man dann da anstellt. Und wenn man jetzt an die Zeit denkt oder irgendwie so die letzten Tage, dann denkt man unweigerlich immer an den Untergang und dann sieht Hitler aus wie Bruno Ganz, der Hitler spielt. Troja ist noch von 2004.
Was stand denn da alles in meiner Liste nicht?
Filme war jetzt auch wirklich wieder so, ich habe angefangen, das kann gar nicht sein, dass das alles in einem Jahr rausgekommen ist.
Das sag ich doch, das ist ein Jahrzehnt. Spider-Man 2 war auch in diesem Jahr.
Ja. Und dann möchte ich einen Film noch erwähnen, nämlich Aviator von Martin Scorsese mit Leo DiCaprio als Howard Hughes, diesen Filmregisseur, auch so ein Allround-Typ irgendwie, spielt in den 40er, 50er Jahren hat mich total fasziniert. Also Scorsese-Filme schaue ich mir eigentlich sowieso immer an und ich meine, es war der erste vielleicht mit Leonardo DiCaprio. Und dann tauchen ja so alle möglichen Filmschauspielerinnen dann auf. Ich weiß gar nicht, wer wen da alles spielt. Cate Blanchett spielt auch mit und irgendwie hochkarätig besetzt, die dann eben die verschiedenen Promis da spielen aus der Zeit. Catherine Hepburn und wie sie alle heißen. Und finde ich, also toll ausgestattet natürlich, tolle Geschichte, tolle, auch wieder so große, größenwahnsinniger American Dream und dann halt das große Scheitern und so. Fand ich total toll und würde ich eigentlich auch gerne mal wieder angucken. Und und den allerletzten noch Gegen die Wand noch von Fatih Akin, noch ein deutscher Film. Auch so ein, ein sehr heftiger Film. Also der Film eigentlich, der Titel passt zu diesem Film. Und ich erinnere mich, ich meine, es ist I Feel Love von Depeche Mode, das da irgendwie ganz toll eingesetzt ist, mal in so einer Szene. Meine ich, dass es das Lied war.
Dann möchte ich noch einen deutschen Film ergänzen. Der Wichser. Auch ein ganz großes deutsches Filmgut. Ja. Mit Bastian Pastewka und Oliver Kalkofe und so. Das war auch ein großer Spaß.
Manchmal, ich habe ja noch ein Fernsehheft abonniert. Und zwar gar nicht, ich gucke ja gar nie fern, aber ich kriege halt da auch immer mal wieder eine Inspiration irgendwie, was man mal wieder schauen könnte, weil halt echt so Zeug dann irgendwie mal auf irgendeinem dritten Programm kommt dann halt, liest man wieder, da kommt ein Edgar-Wallace-Film einfach irgendwie. Ja. Und ich habe so Lust, ich hätte so Lust mal wieder einen Edgar-Wallace-Film. Ich mach's nie, ich denke immer, wenn ich sowas lese, so, ich muss mal wieder einen Edgar-Wallace-Film anschauen. Der grüne Bogenschütze oder so. Und das fällt mir da an der Stelle wieder ein. Das muss unbedingt mal passieren demnächst.
Mhm, ja. Gut, das ist doch ein guter Abschluss, oder? Für die Filme. Ich habe noch ein paar hier stehen, aber ist egal.
Nee, können wir auch nächstes Mal sonst machen. Noch.
Ja, stimmt. Ja.
Jetzt, was sagen die Bravo-Hits, Alex?
Die Bravo-Hits, also folgendes. Bevor ich zu den Bravo-Hits komme, noch mal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Denn wir haben von Lehrer Sprechtag auch eine Folge gemacht. Wir machen immer am Anfang des Jahres eine Folge, wo wir über die Charts von vor 20 Jahren sprechen. Und da vor allem Hip-Hop- und Rock-Songs besprechen, die aber in den Charts sind. Und ich wollte die kurz erwähnen, dann kann man da auch noch mal reinhören. Folge 160, sowas ähnliches wie Deutschrap. So, da kommen auch noch mal einige Hits aus dem Jahr vor. Aber jetzt zur Bravo-Hits. wir machen es wieder so, ich lese vor und ihr grätscht rein, wenn ihr was zu sagen habt zu diesem Song.
Ich höre mir, das ist wieder schweigend.
Marc lehnt sich zurück. Und wie gesagt, kuratiert ist das alles hier von der Bravo-Redaktion, da kann ich nichts für. So, These Words von Natasha Bedingfield. War eigentlich ganz gut.
Und Martin sieht so aus, als würde es ihm auch nichts sagen. Ich bin froh, danke.
Also wenn ich es hören würde, bestimmt, aber jetzt gerade, also Natasha Bedingfield sagt mir was, aber ich habe es gerade nicht im Ohr tatsächlich.
Ja, anhören. Obsession von Aventura. Das war auch so ein Song, der lief ständig. Ja? Thema Tanzschule und so. Das so ein Latino-Stück mit so einer ganz eigenartigen, so einer klassischen Gitarre da drin und so. Das war ein ganz cooles Lied eigentlich. Habe ich immer noch im Ohr. Turn Me On von Kevin Little. Ich habe auch die rausgenommen, die die Zeit nicht überdauert haben. Das sind schon die wenigen, die noch über sind. Und alle Songs, die später noch in unseren Alben vorkommen und dann als Singles irgendwie darin vorgekommen werden, die habe ich auch rausgenommen. Das heißt, sonst doppelt sich ja alles. Dann ein Song, der vor ein paar Jahren noch mal wieder aufgelegt wurde. Sugar Sugar von Baby Bash. Das war auch so eine interessante kleine Gitarrenthema drin. Dann aus dem Film, wie hieß denn der Traumschiff Surprise? Der kam wahrscheinlich auch in dem Jahr raus. Space Taxi, Stefan Raab und Spooky, Kork und Schrotti. Diese Star Trek-Parodie von Bully. So. Dann vielleicht ein Song, der wirklich so ein bisschen evergreen geworden ist, Can't Wait Until Tonight von Max Mutzke, der damals beim Stefan Raab da diesen, Entscheid gewonnen hat. Dann, Achtung, folgender Song von Sarah Connor featuring Natural, Just One Last Dance. Ich habe mir die ganze Bravo jetzt noch einmal angehört, dass dieser Song ist einfach komplett von vorne bis hinten Unbreak My Heart von Toni Braxton. Aber wirklich eins zu eins. Wirklich jeder Ton ist gleich, nur der Text ist anders. So, das kann man doch nicht machen. Das ist so blöd geklaut. Und Sarah Connor war ja damals mit Mark Terenzi von Natural zusammen. Und dann haben die da sozusagen so eine Kooperation ins Mikrofon gehaucht. So ein Latino Schmonzette. Dann, apropos Schmonzette, Liebe ist alles von Rosenstolz. Aha. Der ist ja auch bekannt. Dann eine ganz interessante Band, Vanilla Ninja, mit dem Song Tough Enough. es war so diese Zeit damals, wo so selbst Metal irgendwie so in Casting-Bands eingepflanzt wurde. So, das war so eine Metal-Band aus Mädels, aber so ein bisschen Milli-Vanilli-mäßig, weil keine von denen hat wirklich selber irgendwie die Instrumente gespielt. Und dann gab es immer so Musikvideos, wie die so am Strand stehen und so auf ihre Gitarren einhämmern und auf ihre Schlagzeuge. Aber das war alles Fake und die haben nie wirklich selber gespielt. Aber der Song ist irgendwie cool. Aber irgendwie auch cringe. Dan Zell, Pump It Up. Auch so ein Ding, was man ganz gut in der Disco gehört hat. Pump It Up. Don't you know,
pump so. It up. Ja, den habe ich noch im Ohr auf jeden Fall.
Siehste? Dann ein Song, um den man in diesem Jahr nicht herumkam. Ozone mit Dragostea Dinte. Mit Maya.
Das kennen sogar ich.
Ja. Das wurde ja letztes oder vorletztes Jahr auch nochmal wieder irgendwie von irgendwem gecovert und dann einfach diese Melodie neu mit Text belegt. Eric Prydz, Call on Me.
Oh ja.
Das ist ja auch ein Cover gewesen. Von wem ist denn das Original? Da frage ich immer, das ist irgendwie irgendwas aus den 80ern auch, oder?
Ich.
Call on Me.
Ja, ja, ich kenne das Lied, aber ich weiß nicht, von wem das Original sein könnte. Ja. Also ich kenne es nicht aus den 80ern auf jeden Fall.
Ja, okay. Oder sogar noch älter. Auf jeden Fall war das der Song, der an dem Tag auf Platz 1 war, als ich 18 wurde.
Ah, das hätte ich auch mal nachgucken können. Naja, schade.
Also ich sehe keine andere Version jetzt hier davon.
Okay.
Obwohl, Call on Me, Sunrise.
Auf jeden Fall legendäres Musikvideo.
Ja, so ein Yoga irgendwie so oder so Aerobic, ne?
Ja, 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 und ja. Er ist da so als er einziger als Typ.
Einziger Typ.
Nur so Mädels.
Ja, genau.
Könnte man heute richtig. Auch wahrscheinlich nicht mehr so gut machen.
Amen, Fuck It, I Don't Want You Back. Die Black Eyed Peas natürlich mit Shut Up.
Klar.
Darf nicht fehlen, eines der geilsten Lieder überhaupt.
Ja.
Outkast mit Hey Ja. Mhm. Haben wir, glaube ich, auch irgendwann schon drüber gesprochen.
Super
Lied. Ja, Anastasia, Left Outside Alone. Anastasia war in dem Jahr auch sehr groß. Dann gab es eine Kooperation von Britney Spears und Madonna. Me Against the Music. So. Mhm. Einfach nur mal anhören. Also, eigentlich hauchen und stöhnen die sich einfach in dem ganzen
Song. War das vor oder nachdem die bei den MTV Music Awards rumgeknutscht haben?
Ich wette, das war genau in dem Jahr. So. Also irgendwie muss das ja damit zusammenhängen.
Ja.
Dann wirklich ein ganz großer Hit, Evergreen, Maroon 5, This Love. Mhm.
Gutes Lied, hat mir gefallen.
Ja, mir auch. So. Heute find ich, kann man Maroon 5 nicht mehr hören. Damals war das ganz cool.
Ja.
Dann natürlich Avril Lavigne, Don't Tell Me. Nelly Furtado mit Powerless, war noch ganz bekannt. Dann, das ist aber jetzt wirklich ein Cover, Mad World.
Mad World ist Tears for Fears eigentlich.
Ja, ja, und hier ist Michael Andrews und Gary Jules.
Super Lied. Kann man nichts falsch machen damit. Ich habe jetzt übrigens, also es gibt eine Band Sunrise und das Lied Call on Me ist von 1977. Das könnte es sein.
Das könnte es sein, ja.
Ist Disco-Zeit auf jeden Fall.
Ja, stimmt. Das passt vielleicht auch. Limp Bizkit, Behind Blue Eyes.
Ärgerliches Cover von einem tollen Lied.
Ja, finde ich auch.
Ich erinnere mich, ich meine sogar, dass die damit bei Wetten, dass aufgetreten sind. Da habe ich meine Eltern besucht und dann lief irgendwie Wetten, dass und dann ist Limp Bizkit aufgetreten. Da kommt dann What? So ein, ich glaube, dass das stimmt.
Das ist, meine ich, dieses Album ohne Wes Borland. Das insgesamt eher so das Ende der Band meiner Meinung nach eingeleitet hat.
Also ich finde, dieser Song hat nichts mit Limp Bizkit zu tun. Also wenn man sagt, oh, ich mag Limp Bizkit, dieses Behind Blue Eyes ist ganz toll. Das ist eine Idee.
Ja,
also,
aber viele Metal-Bands haben diese eine Trap-Ballade.
Ja, ja.
Wo da so Leute denken, oh, ich mag die. Und dann so, oh.
Ups. Ja, klar.
So, Rammstein mit Mein Teil.
Ja,
die haben, glaube ich, übrigens keine Trap-Ballade.
Ja, wir reden nicht über Rammstein, gell, dieses Mal. Keiner hat das Album Reise, Reise. Vielleicht an der Stelle ganz kurz nur. Das, mein Teil ist halt natürlich auch wieder so ein ganz, so, um mal einen Karlauer zu bringen, ein gefundenes Fressen für Rammstein. Weil damals aktuelle Anlass ist natürlich der Kannibale von wem? Von Rotenburg oder so?
Rotenburg, ja. Ja, ja.
Und das ist natürlich klar, dass Rammstein darüber einen Song machen müssen irgendwie. Das ist ja, also wenn es um Abgründe in Deutschland geht, dann ist Rammstein eben dabei. Aber was ich an diesem Album toll finde, sind die letzten zwei Lieder. Sind zwei Balladen und das eine so eine wirklich so eine düster romantische Ballade ohne dich und dann ein wirklich ganz tolles Lied L'Amour heißt es und es geht um die Unkontrollierbarkeit der Liebe mit ganz schönen Metaphern und irgendwie also Lindemann als Poet an der Stelle fast schon, ja. Das fand ich also bemerkenswert an diesem Album.
Die Trap-Ballade dann doch. So, und dann haben wir hier noch die Toten Hosen, die in diesem Jahr auch ein Album rausgebracht haben, was aber nicht so besonders ist, als dass ich es hätte erwähnen wollen, mit Wahlkampf. Also auch ein ganz toller Song von den Toten Hosen, schiebt den Wal zurück ins Meer. Ganz bekloppt. Und Within Temptation, Stand My Ground. So eine Metal-Band. Das zeigt halt auch nochmal, also wenn wir jetzt nochmal so zurückblicken, wie viel Metal in diesem Bravo-Hits vorkommt, ne? Das ist auch ungewöhnlich, also das würde man heutzutage nicht mehr haben. So, dass so viel Metal in so einer Pop-Sampler auftaucht.
Ja.
Ja. Da kam sogar noch mehr, aber darüber werden wir später noch sprechen, über manche Songs, die auch noch Metal sind und auch eigentlich in dieser Bravo jetzt noch vorgekommen wären. Mhm. Ja.
Okay. Mhm. Ja, dann kommen wir zu den Alben. Und bevor wir mit dem Dimmery einsteigen, gleich noch würde ich zwei Alben erwähnen, über die wir nicht sprechen, aber ich möchte sie trotzdem erwähnen. 2004 kam ein Album raus von Falco, nämlich das Donauinsel Festival Open Air Konzert von 1993, das legendäre. 100.000 Leute, nur wegen Falco, im strömenden Regen. Das Konzert ist komplett auf YouTube. Ich habe extra nochmal nicht ganz angeschaut, aber auch große Teile. Ein ganz tolles Best-of live. Und das Album dazu, eben Donauinsel live, kam 2004 raus. Und tolles Best-of. Außer Amadeus ist alles drauf von Falco, was man hören will. Schön gespielt. Und Falco auch, ja, irgendwie cool. Er spielt Bass bei einigen Liedern, spielt Gitarre, schwarz angezogen. Nicht sehr exaltiert, wirkt sehr konzentriert und fokussiert. Und das Publikum geht halt mit im strömenden Regen einfach. Und er steht da die meiste Zeit eigentlich auch vorne an der Bühne im Regen. Und irgendwie toll. 100.000 Leute, Falco auf dem Zenit 1993. Mhm. Und ein zweites Album, über das wir auch nicht sprechen, aber da der Verweis auf unsere U2-Sonderfolge, U2 mit How to Dismantle an Atomic Bomb. Okayes U2-Album mit ein paar ganz guten Liedern, aber auch eine Menge nicht so überzeugendem. Und ausführlich besprochen haben wir das im zweiten Teil unserer U2-Sonderfolge mit Gast Berti Hänsle. Pop und Pubertät, die beiden U2-Folgen, da der zweite Teil, da wird's besprochen.
Genau, deswegen habe ich habe überlegt, ob ich es reinnehmen soll, aber dann habe ich mich erinnert, dass ihr darüber ja ausführlich schon gesprochen habt und ihr habt ja drei Stunden über U2 gesprochen. Das reicht.
Genau.
Genau, aber Vertigo und City of Blinding Lights sind schöne Songs.
Ja, Magnificent noch von ihr.
Ja, richtig, ja.
Ja, dann sind wir in unserem Referenzwerk 1001 Alben Musik, die Sie hören sollten, bevor das Leben vorbei ist. Und der Herausgeber hier, Robert Dimmery, er hält sich knapp mit 2004. Also wenn man mal guckt, dass Jahre wie 1977 ungefähr 20 Seiten in Anspruch nehmen, dann sind es jetzt hier nur 4 oder 5. Aber er steigt fulminant ein mit meinem Lieblingsalbum des Jahres. Ich habe es jetzt nicht in meine Liste, weil es eben beim Dimmery auftaucht, sonst hätte es natürlich sofort, wäre es in meiner Liste auf Platz 1 gelandet. Arcade Fire mit Funeral. Habt ihr das Album gekannt irgendwie oder aus der Zeit?
Nee, aus der Zeit nicht. Später erst. Später rückerinnert. Oder erst gehört. Ja. Ich habe die irgendwann erst so während des Studiums erst gehört. Ich glaube, ich war 2004 noch nicht reif genug für die Arcade Fire.
Also ich habe die mit diesem Album erst entdeckt. Das ist, glaube ich, ihr zweites oder drittes. Gab noch eine EP und dann schon mal ein Album. Und dann erinnere ich mich, ich habe zu der Zeit eben den Rolling Stone, den deutschen, abonniert gehabt. Und da gab es dann auch immer so einen Ausblick irgendwie, was ist der neue heiße Scheiß, was sind die großen Hoffnungen irgendwie für das neue Jahr. Und dann war da eben diese Band aus Kanada erwähnt, Arcade Fire, und dann habe ich das gelesen und das klingt irgendwie interessant und habe mir dann irgendwie gleich das Album gekauft, oder ich weiß gar nicht, wie ich zu der Zeit Musik, wie sich das erschlossen hat, vielleicht auch schon übers Internet, keine Ahnung. Auf jeden Fall das Album gekauft und total vom ersten Moment an total begeistert gewesen. Also der Opener Neighborhood Number 2 ist schon mal so ein geiles Lied, dass ich es eigentlich kaum glauben kann. Und bis heute finde ich das unfassbar. Das ist gar nicht der Opener, ist das zweite. Aber grandios. Eine völlig eigenständige Musik, die ganz schwer zu beschreiben ist, finde ich. Unfassbar euphorisierend. Folk-Elemente drin, aber auch Indie-Rock. Und dann habe ich die Band live gesehen. Ich glaube, es war 2005 oder 2006 beim Southside an einem wunderschönen Sommernachmittag auf dieser Wiese, Open Air. Und dann stehen da 7, 8 Leute auf der Bühne, die um ihr Leben spielen, hat man das Gefühl. Ja. Die Instrumente wechseln, die rumspringen wie ihr. Und Geigen dabei und sie klopfen auf alles, was sie in die Finger kriegen und Bläser und ich weiß nicht was. Und dazwischen steht dieser Win Butler irgendwie mit seiner eigentümlichen Stimme und intoniert diese seltsamen, auch manchmal ein bisschen schräg wirkenden Songs. Und es ist aber letztlich halt ganz, ganz große Popmusik. Ich finde es unfassbar, dieses Album, bis heute.
Ja. Ich habe geschrieben, ja. Darf gerne an meiner Beerdigung laufen. Ja. Das Funeral. Genau. Ja, nee, ich habe das so gehört und dann dachte ich so, ganz toll, aber dann lief das so und dann driftete ich auch so ein bisschen mit den Gedanken ab und dann kam auf einmal Wake Up. Mhm. Und ich dachte, was ist das eigentlich für ein geiler Song? Das ist so ähnlich wie der Song Intervention, über den wir schon einmal irgendwann früher gesprochen haben, auch von The Arcade Fire. Es ist einfach so, so ein episches Stück, der bläst so raus, der macht einen, der weckt einen wirklich auf, so. Ja. Und ich frage mich die ganze Zeit, was macht den eigentlich so gut? So, aber ich habe dann auch geguckt, dann geht der irgendwie so 5 Minuten und ich hätte den am liebsten einfach, der hätte von mir aus auch 10 Minuten gehen können, einfach so, weil er so toll ist.
Was mich dann nochmal total begeistert, ist das übernächste Lied von Wake Up, ist Rebellion. Das finde ich auch, ich weiß nicht, das habe ich dann erst später entdeckt, weil ich das Album gar nie ganz durchgehört habe oder so. Und dann plötzlich kommt nochmal das Lied, wo ich dachte, ja, wie geil ist jetzt das noch? Und also so eine tolle Komposition auch irgendwie, die sich so ganz seltsam um sich selbst dreht und immer wieder neu hochsteigert, obwohl es eigentlich nur aus 2 Teilen besteht, das Lied. Unglaublich, ganz schlau. Und und dann kommt ja noch Neon Bible dann 2 Jahre später, darüber haben wir gesprochen. Und dann noch The Suburbs, und da wird es dann schon, die ist dann schon zu lang und da ist zum ersten Mal wirklich Längen drauf. Und dann passiert was ganz Komisches. Dann manövriert sich diese Band in die völlige Beliebigkeit irgendwie. Ja. Und mittlerweile ist Arcade Fire eine Band, die man sich nicht mehr anhören braucht irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht genau, was da schiefgelaufen ist. Aber neue Arcade Fire-Alben sind nichts mehr, wo man irgendwie. Ich mache nicht mal mehr den Versuch. Die letzten 2, 3 Alben so schlecht, nicht ein Lied drauf, wo man irgendwie sagt, ja, mit viel gutem Willen halt in eine Playlist noch oder so. Nichts, gar nichts, null. Keine Ahnung, was da passiert ist.
Ich möchte dann also noch.
Genauso wie ich. Ja.
Also ich möchte noch Neighborhood Number 3 herausheben hier, weil das Power Out wahrscheinlich so der Song auf dem Album, der so am meisten nach vorne geht und mir deswegen auch am meisten gefällt, weil es. Sonst für mich immer so ein bisschen, also ich habe von den 5 Dimmery-Alben 2, die mir gut gefallen, 2, mit denen mir nicht so gefallen haben, und 1, das okay ist, und das Arcade Fire-Album ist halt so ein okayes Album für mich. Das liegt aber am Genre. Also das ist nie, das holt mich immer, das ist immer so, ich höre die dann und denke so, ja, ist alles gut, ich kann da nichts Schlechtes drüber sagen, aber das sind dann auch nie so die Sachen, die mich dann so hellauf begeistern können irgendwie. Aber hier, wie gesagt, dieses Neighborhood Number 3, Power Out, das würde ich dann nochmal rausnehmen.
Mhm. Ja, das gut. Aber das hätte mich jetzt auch, also habe ich jetzt auch so eingeschätzt, dass das nicht so deins ist da, nee. So wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Ja, okay. Dann habe ich mir heute noch angehört, Nick Cave and the Bad Seeds mit einem, ja, eigentlich ein Doppelalbum, Abattoir Blues und The Lyre of Orpheus. Was meint ihr dazu?
Zu lang.
Definitiv zu lang. Also.
Ja, ist irgendwie wahnsinnig gut produziert, finde ich. Im Gegensatz zu dir habe ich auch nichts gegen die Stimme von Nick Cave, habe ich dann festgestellt, nachdem ich das so sehr, sehr lange das jetzt so gehört habe. Also das geht mir wohl, das kann ich wohl ganz gut hören und so. Mhm. Ich frage mich, wie nennt man eigentlich diesen Musikstil? Google steht da Rock, aber das ist ja irgendwie, was ist das?
Also ich habe mir das jetzt, ich habe ja eben genau mit mein Problem mit Nick Cave versucht zu beschreiben in letzter Zeit. Und da geht es ja vor allem um dieses so Mittempo-hymnisches, elegisches mit viel Klavierlastik und so. Und dadurch habe ich mit seiner Stimme Schwierigkeiten. Jetzt habe ich dieses Album hier angehört und dachte, oh, das gefällt mir aber echt viel, viel besser als vieles andere, was ich in letzter Zeit von Nick Cave gehört habe. Gerade weil, also die Bad Seeds rumpeln natürlich ganz schön darum. Das ist, also ich habe es auch versucht, wie kann man das beschreiben? Es ist ein sehr kaputter, dekonstruierter Blues, würde ich es mal ganz vieles nennen, vor allem auf diesem ersten Album, Abattoir Blues. Das ist ein Blues einfach, also das Wort ist nicht zufällig gewählt hier, aber sehr kaputt natürlich, mit leichten so Gospel-Elementen und Indie-Rock-Elementen auf jeden Fall drin. Also selten hat Nick Cave so bratzige Gitarren auch drin gehabt und ich muss sagen, da entstehen ein paar ganz, ganz tolle Songs. Also ich habe jetzt direkt beim ersten Hören habe ich das erste Lied Get Ready for Love, dann Nature Boy und auch There She Goes, My Beautiful World, würde ich sagen, sind absolute Nick Cave Knaller. Also mit die besten Nick Cave Songs, die ich überhaupt, glaube ich, gehört habe. Also jetzt habe ich direkt heute im Auto, dachte ich so, drei richtig geile Lieder, die ich morgen, glaube ich, gerade Lust hätte, nochmal anzuhören. Irgendwie, gerade weil sie so, ja, sie machen so auf dann, sie haben sogar so Refrains und es sind dann mit diesem Frauenchor noch im Hintergrund, ist es dann richtig geil eigentlich. Und dann funktioniert seine Stimme auch in dem Kontext. Für mich viel, viel besser als in diesen hymnischen Balladen.
Ja. Ich muss sagen, ich bin da jetzt auch nicht so top motiviert dran gegangen, als ich dann gesehen habe, dass es ein Doppelalbum ist. Und habe dann aber auch dieses Get Ready for Love, direkt der erste Song auf dem ersten Album. Den fand ich richtig gut und dachte so, was ist denn jetzt los? Und ich finde aber, dass das ein schlechter Album-Opener ist, weil da eben, also Alex beschwört ja immer, dass ein Album-Opener sozusagen verraten muss, was in dem Album danach passiert und so weiter und so fort. Und ich finde, das macht er gar nicht, weil irgendwie das danach ist dann nicht mehr so, sondern dann wird es irgendwie wieder so eben so bluesig, so ein bisschen lahm, passagenweise auch irgendwie fand ich dann doch irgendwie sehr anstrengend. Und dieser erste, also hier dieses Get Ready for Love, der ist aber wirklich einfach ein guter Song.
Ja, es wird dann eben, wenn er dann kommt, viel mit Akustikgitarre und so weiter, also gerade hinten raus wird es dann echt wieder ein bisschen langweilig. Aber bei den ersten 8 Songs, da waren, fand ich jetzt eben noch ein paar auch fast so gut wie dieser Opener. Also es ist für mich so echt eine recht gute Nick Cave-Platte.
Ja, und wie gesagt, musikalisch halt super gut, ne? Also diese Bad Seeds, also das ist so, die Spiel ist schon wirklich hohe Kunst. So.
Ja. Jetzt kommt was, da bin ich jetzt mal gespannt, was ihr dazu sagt.
Aber was ist denn die zweite, also hier the Lyre of Orpheus oder so, habt ihr da auch noch einen Take zu? Also hättest du da ein Doppelalbum gebraucht?
Nein, ich weiß auch nicht, was Demery kann es ja auch nicht so richtig erklären, was das jetzt er sagt irgendwie, er schlägt da eher einen kontemplativen Ton an. Andererseits enthält dieses zweite Album einige der ausgelassensten Love-Songs, die Cave bis zum jetzigen Zeitpunkt geschrieben hat. Breathless oder Babe, You Turn Me On. Also für mich ist es da hinten raus arg verschwommen. Ich fand, es dann wurde dann alles so in so einem Mittempo, wieder so mit viel Akustikgitarre und irgendwie war es mir da zu langweilig hinten raus.
Ich habe mir da noch aufgeschrieben, dass ich Supernaturally wohl ganz gut fand, aber ich habe den jetzt auch gar nicht mehr im Ohr, also ganz so geil, ganz so toll kann er doch nicht gewesen sein.
Also ich finde immer, wenn der Gospelchor da reinkommt, irgendwie ein Londoner, der London Community Gospelchor singt damit. Immer wenn die reinkommen, finde ich es stark. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, welche Lieder das sind. Außer den dreien, die ich vorher genannt habe. Da ist, glaube ich, überall der Chor dabei.
Ja.
Gut, jetzt kommt, da bin ich jetzt sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich kenne den gut und habe den damals sehr gern gehört. Rufus Wainwright. Mm. Und das Album heißt Want 2 und es ist der zweite Teil von Want 1 von 2003. Und wurde in einer Session, also wurden diese zwei Alben aufgenommen und dann eben zeitversetzt dann veröffentlicht. Was haltet ihr davon?
Ja, ich fand erstmal den Opener ganz furchtbar. So, und es hat echt Überwindung gekostet, weiterzuhören. Denn ich dachte so, also wenn das jetzt so weitergeht, dann werden wir hier keine Freunde. Dieses Agnus Dei, ey, ich habe gedacht, wo sind wir denn jetzt hier? In der Kirche oder was?
Also und, hier steht bei Demory, Ambition, Fragezeichen, wie wäre es, ein Album mit christlichen Gesängen ja. zu beginnen, die von Gypsy-Violinen begleitet werden?
Ja, um scheiße dann wäre das. Von
einem romantischen Streicher-Arrangement eingehüllt zu werden.
Kann man schon so machen, aber ist dann halt Kacke.
Kann man alles mal machen, aber auch da wieder ein Album-Opener, also gut, dann hat man das Album ja schon gekauft und hat man das, halt den Salat.
Ja, aber ich meine, das Album kauft man sich ja nicht, ohne zu wissen, auf was man sich da einlässt. Also glaube ich. Ja. Du siehst ja das Cover auch schon.
Ja.
Also wir haben es jetzt hier mit einem Typen zu tun, der kennt überhaupt nichts, ja. Und der ist also auch, das war auch damals schon bekannt, also offen homosexuell, ja, und spielt auch extrem damit. Die Texte drehen sich extrem darum, um das Thema. Er ist hier als Frau verkleidet. Also es handelt sich wohl um Lady of Shalott, die ertrunken ist. Ich weiß aber nicht, wer sie ist. Also er stellt hier irgendeine klassische Figur offensichtlich dar. Und das Ganze eben blumenumrankt und alles sehr verschnörkelt und sehr barock. Und er ist ganz bleich geschminkt mit Lippenstift innen. Im Innencover ist er dann auch noch mal, da liegt er dann so in so Stroh irgendwie mit einem Kleid an und so. Ja. Also da weiß man ja schon
aus,
so. Okay.
Sieht ein bisschen aus wie die Frau auf dem 50-Pfennig-Stück. So.
Ja, okay. Ja. genau.
The One You Love kannte ich.
Ah ja.
Also der zweite Track.
Also
ich weiß nicht woher, aber den kannte ich.
Ich sage jetzt mal was. Dieses Lied gehört für mich so, ich spiele immer mal mit dem Gedanken, so die schönsten Lieder oder die Lieder, die mir am besten gefallen aller Zeiten, so, ob ich eine Playlist mal mache, aber ich traue mich nicht so richtig, weil ich keine Lust habe oder ich habe Angst, dass diese Lieder, wenn man sie so einkategorisiert und so, dass ich mir diese Playlist dann eh nie anhöre und so, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, aus wie vielen Liedern diese Playlist bestehen würde, vielleicht so 30, 40 oder so, und da wäre tatsächlich The One You Love dabei. Also das finde ich einen perfekten Popsong. Finde ich unglaublich toll. Und da habe ich ihn auch, also mit dem Lied hat er mich gekriegt dann auch.
Ja. Ich hatte so ein bisschen Muse-Assoziationen so bei dem Gesang, so, aber viel, viel weniger rockig, so. Also dieses Leierige häufig.
Mhm.
Und insgesamt fand ich das auch gut hörbar, also das Album. Also mir hat das wohl gefallen, ja. Hätte ich nicht gedacht, vor allem nicht nach dem ersten Track.
Genau, also der Opener ist halt hart und dann wird er recht poppig. Und Rufus Wainwright ist halt ist schon ein spezieller Typ. Ich habe den dann ein paar Mal auch live gesehen. Ich habe den wirklich sehr viel verfolgt, seine Alben und sein Oeuvre. Bin dann irgendwann ausgestiegen. Er hat dann auch irgendwann klassische Alben gemacht und es wurde auch immer barocker und immer opulenter und auch mir dann irgendwann mal zu abgedreht. Aber dieses Album und der Nachfolger vor allem, die sind schon stark. Hier ist er fast noch ein bisschen zahm. Auf dem nächsten dreht er eigentlich dann nochmal auf, mit was Arrangements angeht, Streicher, Bläser und so weiter. Und dann wird es eigentlich noch opulenter. Auf diesem Album sticht, finde ich, noch hervor The Art Teacher. Ein ganz tolles Lied mit einem der schönsten Horn-Soli, glaube ich, der Popgeschichte. Und ein toller Song aus der Sicht von einem Mädchen, das sich in ihren Kunstlehrer verliebt irgendwie. Auch so, ja, so doppelbödig halt irgendwie. Der homosexuelle Sänger singt aus Sicht von einem Mädchen, das sich in den Kunstlehrer. Also finde ich irgendwie einen ganz tollen Text auch. Super Song. Und dann irgendwie das letzte Lied ist halt auch nochmal der Aberwitz. Es ist ein Duett mit Anthony. Und der war zu dieser Zeit ja auch, kam auch auf mit Anthony and the Johnsons. Das waren so zwei so Singer-Songwriter, die wahnsinnig tolle Kritiken allenthalben gekriegt haben und total gefeiert wurden eben von der Kritik, aber natürlich kommerziell jetzt wahrscheinlich nicht so viel gerissen haben. Anthony nennt sich jetzt, ist glaube ich auch so ein Genderfluid, nennt sich, hat irgendwie einen Frauennamen und macht unter einem anderen Namen jetzt Musik. Aber zwei, drei ganz interessante Alben gemacht. Und dieses Lied heißt Old Horse Diet, also nicht Pferd, sondern Hure, Old Horse, Hure im Genitiv. Und Dimmery beschreibt es hier, ein arabischer Reggae im weilschen Stil mit diesem aberwitzigen Gesang von Anthony, der so klingt wie, so. Wie eine Parodie von Brian Ferry, irgendwie was das Vibrato angeht in seiner Stimme. Also nochmal, noch extremer wie bei Brian Ferry. Ein total aberwitziges Lied, geht, glaube fast 10 Minuten. Ja, insgesamt sehr queer das Ganze, auch wenn man die Texte anschaut. Gay Messiah und so weiter. Und eine große Hommage an Jeff Buckley, der ein großes Idol war von ihm. Und ich habe ihn mal live solo gesehen, ohne Band. Und da hat er ausführliche Geschichten auch erzählt. Und er war halt in den 90er Jahren, ist er dann eben auch aus, ist er nach New York gekommen, hat da versucht, Fuß zu fassen in, als Singer-Songwriter in diesen Cafés und in den Clubs. Und überall, wo er sich beworben hat, hat halt Jeff Buckley schon gespielt und so. Und er war halt irgendwie so gut und er hat ihn so oft gesehen und gedacht, oh Mann, hey, wieso kann ich nicht so gut sein wie der? Und hat ihn eben gehasst, weil er so toll war. Und Jeff Buckley ist ja dann auch ertrunken und daher offensichtlich auch diese Hommage an diese Lady of Shalott, zumindest schreibt hier Dimmery, dass da die Parallele ist zu dessen. Und es gibt dann eben das Lied auch Memphis Skyline, denn Jeff Buckley ist in Memphis ertrunken, da irgendwie im Fluss. Und das ist eben auch ein Tribut an Jeff Buckley, dieses Lied.
Ja, jo. Wenig überraschend, konnte ich da gar nichts mit anfangen.
Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert.
Aber ich habe auch dieses erste Lied und dachte so, okay, nee. Und dann habe ich es wirklich ausgemacht und habe einfach aufgeschrieben, nix so. Und dann habe ich irgendwie so später, komm, guck noch mal, aber auch hinten raus. Ich habe es dann so ein bisschen so alles so mal angehört, aber irgendwie
ich weiß auch gar nicht, wenn man das heute wirklich jetzt anhört. Das war damals wirklich, der war hochgelobt, hat total auch Feuilleton-Thema dann natürlich und so weiter. Schlauer Typ, exaltiert, aber auch sehr eloquent und ein interessanter Typ einfach. Ist ja auch Künstlersohn, also Luden Wainwright der Dritte, war ja auch so ein Singer-Songwriter-Typ in den 70ern. Und auch die Mutter war auch Sängerin. Er hat dann noch eine Schwester, Martha Wainwright, die macht auch Musik und macht auch Platten, auch gut zum Teil. Und schwierige Biografie, glaube ich, auch da. Also Homosexueller wurde auch vergewaltigt und so weiter. Ja, irgendwie seine Queerness und seine Homosexualität sind auf jeden Fall ein großes Thema, auch textlich in dem Album. Aber vor allem Gay Messiah schon auch sehr deutlich teilweise und ja, wie sagt man, pikant.
Ja. Habe ich damals auf jeden Fall nicht auf dem Schirm gehabt.
Nee, also mit 18 nicht.
Mein 17-Jähriger, das ja. ist, nee.
Wäre fast schon genau. erschreckend. Mit 18. Ja, und jetzt, jetzt The Streets.
Ja,
was ist damit?
Ah ja, das war auf jeden Fall die Überraschung für mich. Also ich wusste, dass es The Streets gibt und ich dachte immer so, ja, geht so, weiß ich nicht. Hat mich nie so interessiert und ich habe das für mich ausgemacht. Ich kann ja so harten britischen Akzent häufig nicht so gut ertragen und wenn man das nicht so gut ertragen kann, dann kann man
ist das jetzt ein bisschen schwierig.
Dann ist das das Ganze auf 12 gedreht. Aber es hat mich irgendwie trotz alledem geschafft, direkt auch in dem ersten Lied irgendwie abzuholen, sodass ich mir wirklich das ganze Album komplett von vorne bis hinten angehört habe und sagen muss, es hat mir richtig gut gefallen. Also da ist, also das ist so anders als alles, was an Hip-Hop ich sonst so schon mal gehört habe. So, also gerade im Vergleich eben so zu diesem Ami-Hip-Hop dieser Zeit. Oder auch zum Deutschrap, wo ich später dann auch nochmal ein, zwei Sätze zu sagen kann. Und es ist, also es ist halt so viel, viel musikalischer, als was man so, und diese Texte, wie abstrus sind denn bitte diese Texte? Der erste Song geht einfach komplett darum, wie der irgendwie so eine DVD zurück zur Videothek bringt. Was ist das?
Ja, das ist so Alltagsthemen einfach. Nur.
Ja. Besonders herausheben möchte ich hier den dritten Not Addicted. Da geht es, glaube ich, um so Spielsucht oder irgendwie so. Aber der ist so auch von seinen Raps her einfach richtig stark. Und aber insgesamt macht er das Sprech in Sprechgesang doch schon ganz schön stark. Ne? Also wahrscheinlich sehr schwerlich zu ertragen. Auch immer so ein bisschen so Offbeat irgendwie so. Mhm. Und da ist mir eine Sache eingefallen, jetzt auch noch so in der Rede. Es gibt einen deutschen Rapper, der heißt, jetzt habe ich es mir natürlich nicht aufgeschrieben, DNVCS, glaube ich. Das ist auch so ein ganz abstruser Typ. Der hat so ein weißes Hemd und so einen roten Polunder immer an und auch so eine Brille und seine Figur ist halt so, er ist so nicht so dieser Representer-Street-Typ, sondern eher so der Streber aus der Klasse und deswegen ja der viel bessere Rapper, weil er ja mit Sprache viel besser umgeht. Und der rappt aber auch so. Immer so neben, so extra neben dem Beat, dass man im ersten Moment denkt, okay, der kann einfach gar nicht rappen. Und dann, wenn man es länger hört, fällt man, okay, ist ja viel schwieriger eigentlich, so konsequent, aber im Flow neben dem Beat zu rappen. So. Und daran musste ich dann jetzt so in der Retro-Perspektive auch nochmal ein bisschen denken. Aber wie gesagt, das hat mir richtig gut gefallen. Ich war so positiv überrascht. Ich weiß nicht, wie das so lange Jahre an mir vorbeigehen konnte.
Ja.
Die waren tatsächlich auch populär damals. Also Streets hat man schon auch mitbekommen und war eben dann so eine fast so eine Hip-Hop-Sensation eben mal aus England dann. Und halt sehr britisch einfach. Also man hört es an ganz vielem. Dieser tolle Akzent, den ich stundenlang hören könnte einfach.
Ich auch, ja.
Ich muss auch bei diesem Typen, dieser Mike Skinner, diese Figuren, die der da spielt in diesen Liedern, auch immer an diese Guy Ritchie-Filme denken irgendwie. Dieses beknackte auf der Straße unterwegs sein und einfach irgendeinen Alltagsscheiß machen und daraus aber ein riesen Palaver machen irgendwie so. Ja, genau. Auch so dieses Lied, wo er liest irgendwie, was es bedeutet, wenn die Freundin irgendwie die Haare um den Finger wickelt irgendwie und dann, wie er das dann beschreibt, das ist das Zweite, glaube ich, oder so. Komplett absurd, liest er in irgendeiner Zeitschrift, liest er das, beobachtet er die ganze Zeit, was sie mit den Haaren macht und so. Wahnsinn.
Ja.
Das macht so einen Spaß. Und der absolute Bringer ist natürlich Fit But You Know It.
You know,
also das ist ja Wahnsinn. Mega. Das ist ja unglaublich. Das kann man ja nicht. Oder halt auch, ja, untypisches Lied, auch durch so diese Indie-Rock-Gitarren da.
Ja,
aber der cool. Text und dieses, wie er das bringt, ist halt, also ich muss da immer lachen. Das macht mich so froh.
Und ich glaube, warum mir das so durchgegangen ist, den Song, den ich nämlich kannte, war dieses Dry Your Eyes. Und das ist ja auch so wieder so die Trap-Ballade sozusagen irgendwie. Und den fand ich halt da, also der lief, glaube ich, zu der Zeit auch so richtig viel rauf und runter. Und den fand ich halt nicht so gut, oder auch jetzt nicht so gut. Also gerade im Vergleich zum Rest.
Ja, aber das ist schon, also das ist schon der, finde ich, der cool. Bringer auf diesem Album irgendwie. Ja. Also das Lied macht mich fertig, finde ich.
Ja. Und Get Out of My House, der Track davor, ist auch cool. Ist das der, wo er sich mit der Freundin streitet? Ich weiß es nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall, das fand ich auch noch sehr cool. Ja. So, dieser Dialog, wo die sich da so streiten und so. Also generell einfach diese Alltagsthemen einfach aufzugreifen, anstatt diesen protzigen Gangster-Rap, das gefällt mir viel, viel besser. Ja.
Und halt toll, die Briten, sie haben halt immer sie können halt Pop einfach. Und es geht halt nicht wie im amerikanischen Hip-Hop dann auf einem Basston die ganze Zeit, sondern der hat halt dann ein Streicherarrangement, wo man das einen, die Tränen in die Augen treibt, bei Dry Your Eyes zum Beispiel. Das ist toll,
ja. immer wenn die irgendwie im Radio liefen, bei 1 Live Plan B oder so, wenn man abends irgendwie unterwegs war und dann hörte man plötzlich Radio, da kam das dann gerne mal und ne, fand ich immer gut. Auf die Dauer eines gesamten Albums finde ich das dann doch manchmal ein bisschen nervig, dann doch diesen Gesang. Aber doch, ich fand es eine schöne Gelegenheit, das jetzt mal wieder zu hören. Also danke an Dimmery dafür. Ja.
Ist auch das Stärkste von den Streets. Die haben letztes Jahr oder vor 2 Jahren sogar nochmal ein Comeback-Album gemacht. Das fand ich ganz schwach irgendwie. Also er hat, die Alben haben dann teilweise schon auch Längen. Also das hier ist wirklich die glaube ich, überzeugendste Ansammlung an guten Liedern auf einem Album. Ja, und jetzt kommt ein Album, das auch Martin, glaube ich, sowieso auf seiner Liste hatte.
Ja, ja.
Da überschneidet sich der Dimmery jetzt mit dem Martin.
Das müssen wir machen. aktueller denn je. Green Day, American Idiot. Also ich glaube, wenn ich die Nullerjahre in Musik gießen müsste, wäre da schon viel dabei, auf jeden Fall. Also erstmal American Idiot selber einfach, also mal abgesehen von immer andauernder Aktualität, ist einfach ein geiles Lied. Das ist einfach ein richtiges Brett. Ja. Und dann habe ich mir jetzt dann nochmal das Album angeholt und dann jetzt müsst ihr Musikexperten mir was erklären. Warum zur Hölle sind diese ganzen Lieder so Doppelsingles und dauern dann 9 Minuten? Was soll das? Ja. Ich verstehe das nicht.
Also,
Marc.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so eine Art Versuch ist, von Green Day so Symphonien zu erschaffen, wo dann so einzelne Sätze sozusagen aneinandergereiht sind oder so.
Also, hier steht, dass das Album. Also es ist natürlich ein Konzeptalbum und lehnt sich eben an Quadrophenia von The Who an. Das mag so vielleicht der Grund sein dafür, dass man, ja, wie du sagst, dass man da halt versucht hat, so dieses Konzept eben auch musikalisch dann, und da müssen halt offensichtlich auch immer lange Songs mit rein in so ein Konzeptalbum. Eine andere Erklärung habe ich jetzt sonst auch nicht.
Weil wenn man die dann nämlich wieder auseinander nimmt und die dann für sich sich anhört und so, dann sind das ja alles für sich, also das sind ja nur Bretter eigentlich, ne? Also irgendwie Boulevard of Broken Dreams, Holiday, When September Ends, American Idiot, das sind ja einfach alles Killer-Songs einfach.
Ja. Ich habe auch aufgeschrieben, dieses Album ist das Appetite for Destruction von Green Day. Da sind alle die krassen Stücke drauf, außer Basket Case. Ansonsten ist alles drauf. So.
Ja, super. Ich finde auch Jesus of Suburbia, also Wahnsinn, das ist so ein tolles Lied.
Ja.
Ja.
Finde ich auch.
Also das können die echt Songs schreiben, können die eigentlich in einem Genre, wo man das Gefühl hat, da wurde auch schon alles gesagt und da hat man eigentlich auch gar nicht so viele Möglichkeiten jetzt mit Bass, Schlagzeug, Gitarre und dann spielt man Punkrock, da kann man jetzt eigentlich nicht so viel rausholen mehr irgendwie, könnte man meinen. Aber die können halt echt Songs schreiben, gell? Und zwar ja schon von Anfang an, auf Dookie schon und dass sie da nochmal so ein Ding raushauen, 10 Jahre später.
Das ist wirklich
super.
Ja. Ja. Und immer wieder sieht man jetzt so Videos, wie irgendwelche Varianten von American Idiot rauskommen, wo dann irgendwelche Sätze ausgetauscht werden mit der aktuellen Politik, gegen die natürlich Green Day auch immer sehr stark agitiert, wie auch immer.
Ja.
Die Elon Musk Era oder keine Ahnung, solche Geschichten. Ne?
Ja. Ja, toll. Ja. Und dann ist das Letzte beim Dimmery ein Künstler namens Common und das Album heißt Bee. Ah ne, das ist schon 2005.
Ich wollte gerade sagen, Moment.
Das habe ich nie. Moment, stopp.
Ah ja, stimmt. Ja. Ne, dann sind wir schon durch, gell?
Ja.
Ja, okay. Jetzt könnten wir eine Runde noch machen mit den Alben, die wir uns ausgesucht haben, wenn ihr Lust habt. Oder wir brechen hier ab.
Ja, macht ja Sinn.
Weil Martin hat
ich
ja schon
eins. Mit American Idiot eigentlich schon eins gemacht, dann macht ihr beide doch noch eins.
Ja, dann mach doch du auch noch eins, Alex, und dann mach ich noch eins und dann machen wir danach Schluss.
Gut, das ist doch super. Ja, dann würde ich tatsächlich punkig weitermachen. Vielleicht nicht so politisch tiefgehend wie bei Green Day, aber auch sehr spaßig, nämlich mit den Beatsteaks. Das Album Smack Smash, was ich tatsächlich auch in unserer Jahresrückblicksfolge erwähnt habe, weil da habe ich ja auch über die Beatsteaks gesprochen, und das Album Please, was letztes Jahr rauskam, erinnert ja wieder sehr zurück an diese Ursprungszeiten von den Beatsteaks, eben mit diesem Smack Smash Album. Ist nicht das erste, aber ich glaube das zweite oder so. Auf jeden Fall, das ist ganz toller alternativer Punk Rock. Die Beatsteaks ist mit den Ärzten und den Toten Hosen sind sie tatsächlich die erfolgreichste deutsche Punkband. Das wusste ich auch noch nicht, aber gehe ich schon mit. Und ja, es ist ganz toll. Der Armin Teutoburg weiß, der singt, / schreit. Ganz toll.
Also ich habe in das Album jetzt auch reingehört, und es gibt, glaube ich, wenig Sänger, die so geil schreien wie der. Also das macht ja allein dem Schreien zu hören, ist eine solche Freude, finde ich das. Also so eine kaputte Stimme und
das
so
auch hinzukriegen,
geil.
Ne? Also dann wirklich diesen kratzigen, fast Dave Grohlig ein bisschen auch teilweise zu hören. Aber dieses tiefe, gutturale, aber dann wieder so sehr, sehr hoch zu kommen auch, und dann überschlägt sich die Stimme auch und so. Also ganz, ganz toll. Das muss man erstmal hinkriegen, vor allem auch irgendwie gewollt.
Ja.
Und die liefen bei uns tatsächlich rauf und runter damals, also die Beatsteaks. Ich war selbst nur so Mittelfan davon, aber doch immer gut dabei. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, ich habe die live gesehen, 2005, dann ein Jahr später. Das war so fast so ein Festival, wo New Model Army, The Beatsteaks und die Toten Hosen aufgetreten sind, nämlich bei der Friss oder Stirb Toten Hosen Abschiedstournee in Düsseldorf. Und das war so krass. Das war so ein super Punk-Konzert. Also das ging richtig ab. Also da troff der Schweiß von der LTU-Arena-Decke. Und das war einfach nur großartig. Und da habe ich die Beatsteaks, wie gesagt, auch live gesehen. Und doch, ganz, ganz toll. I Don't Care As Long As You Sing ist ja wohl wahrscheinlich der bekannteste Song von den Beatsteaks. Ist auf diesem Album drauf. War bei den MTV Europe Music Awards 2004 der Best German Act. Und ja, dann sind noch bekannt Hand in Hand, mega, natürlich, war auch Single, Hello Joe und Monster. Monster muss auf jeden Fall auch in die Playlist, weil das einfach so reinballert. So, da geht richtig ab. Mhm. Und ich fand es dann vielleicht teilweise ein bisschen zu rough und grölig, aber ist einfach super. Also das muss man einfach auch mal aushalten. Und das liegt vielleicht auch daran, tatsächlich, habe ich nochmal nachgelesen, dass bei diesem Album jeder Song wurde komplett live eingespielt. Also der wurde komplett durchgespielt im Studio. Mhm. Ne, da wurde nichts irgendwie voraufgezeichnet, zusammengesetzt oder so, sondern die Stücke sind so abgespielt und dann aufgenommen.
Weißt du, wer die produziert?
Zufällig? Ja, irgendwie so ein Moses.
Moses Schneider.
Aber nicht Moses P. Moses Schneider.
Der ist ja bekannt dafür, dass er live immer einspielen lässt, seine ganzen Bands.
Genau.
Irgendwie deswegen bin ich drauf gekommen. Ja, okay,
gut. Ja, richtig, ja. Genau. Irgend so ein Moses ist auch mit mir.
Ja. Ich muss sagen, Beatsteaks habe ich, glaube ich, gefühlt seit wahrscheinlich 2005 oder 2006 gar nicht mehr gehört, weil die mir so, also habe ich damals viel gehört und dann komplett aus den Augen verloren. Und jetzt habe ich da
Die waren ja zwischendurch auch richtiger Mist.
Ja. Also, okay, ja. Das mag sein. Und dann habe ich jetzt geguckt, welches Album ist das denn in der Vorbereitung, und habe mir die Sachen nochmal angehört, und ist immer noch geil. Also, ist ja immer noch geil.
Also, ich habe jetzt eigentlich gehört, erst durch Alex entdeckt in der 2024-Folge, die zwei Songs, die du da in der Playlist hattest, ist ja großartig irgendwie. Da habe ich das zum ersten Mal gedacht, ja, ich glaube, das gefällt mir. Ich habe irgendwie immer einen Bogen um die rum gemacht. Ich weiß gar nicht so richtig, warum.
Ja.
Fehler.
Gehört auf jeden Fall dazu.
Ja. Ja, ich habe auch was Angepunktes zumindest als erstes Album, die Libertines machen ihr zweites Album, und ich war total begeistert von dem Debüt von 2002 und war dann ein wenig enttäuscht von dem zweiten, weil die Songs einfach nicht mehr ganz so stark waren, aber die haben wirklich auch 2002 mit den Vorab-Singles noch, die vor dem Album schon rauskamen, die gar nicht auf dem Album drauf sind, und dann dieses Album von vorne bis hinten so bockstark abgeliefert schon, dass es wahrscheinlich schwer war, dieses Niveau zu halten. Aber ich habe jetzt das Album irgendwie noch mal zweimal angehört die letzten Wochen, und es ist schon auch noch mal toll. Was die machen, macht eigentlich niemand sonst das Album klingt so, als würden sie auch rumprobieren teilweise noch und irgendwie so ein bisschen, ja, spiel doch mal da und guck doch mal und probier mal ein bisschen was rum auf der Gitarre und nachher nehmen wir es dann auf. Aber die nehmen es halt schon gleich auf einfach. Oder gibt es kein Nachher mehr. Ja. Und so klingt es halt oft. Da schleichen sich die Gitarren dann so langsam rein und dann verschwinden die auch wieder teilweise. Und der Gesang genauso. Da ist dann so eine Leadstimme, dann kommt irgendwie eine zweite Stimme dazu, die ist dann aber auch plötzlich wieder weg. Dann pfeift es plötzlich im Hintergrund irgendwie. Es hat da keine Lust zu singen, dann pfeift er halt die zweite Stimme. und irgendwie, teilweise fällt es fast auseinander. Teilweise denkt man so nach 2,5 Minuten, jetzt sind sie fertig und irgendwie schleichen sie sich doch wieder ins Lied rein. Und es ist so charmant und irgendwie so nett, weil das halt auch so toll kombiniert ist mit so Wahnsinnsmelodien. Es gibt so Momente, wo es ein bisschen nervt irgendwie. Also es gibt das Lied, was eigentlich sehr schön ist, What Katie Said. Und es ist 2 Minuten ganz toll und dann franzt es eigentlich 2 Minuten nur noch aus irgendwie, wo man das Gefühl hat, sie wissen eigentlich gar nicht mehr, was sie spielen sollen irgendwie. Aber geht halt trotzdem nochmal 2 Minuten. Und so machen die das und das hat was sehr Charmantes, was sehr Rohes und Unfertiges. Aber auch saumäßig Cooles, wo ich mir vorstelle, das war wahrscheinlich wirklich so. Die Lieder waren einfach noch nicht fertig und die haben teilweise, glaube ich, einfach das Ding mitlaufen gejammt. Lassen und haben ein bisschen rumprobiert. Ja. Aber das, was sie haben an Ideen, sind halt so tolle Melodien und so tolle Harmonien. Und da würde ich hervorheben, auf jeden Fall den Opener, Can't Stand Me Now, Narcissist, gefällt mir sehr gut. Und dann eben diese ersten 2 Minuten von What Katie Said, bevor das Lied dann auseinanderfällt. Und wenn man versucht, da Referenzen zu finden, ist es nicht ganz leicht, wie die klingen. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich habe so eine, höre ein bisschen die Kinks raus irgendwie mit diesem verschmitzten Humor auch und dieser Art zu singen und diese Melodien. Manchmal sogar die 70er Jahre Slade vielleicht, weil also auch so tolle Melodien auch immer haben. Und dann habe ich erst unlängst mal entdeckt, diesen Post-Punk-Pionier Richard Hell aus New York. Der hat 1977 sein Debütalbum gemacht. Und den haben die gehört auf jeden Fall. Also den habe ich jetzt erst entdeckt in der 77er-Folge irgendwie, wie stark der die Libertines beeinflusst haben muss. Mhm. Und das ist dann schon das letzte Album gewesen. Danach wurde Pete Doherty so ein Tabloid Thema irgendwie und Kate Moss und irgendwie Drogen und Carl Barat oder von dem weiß man gar nicht, der hat dann auch ein Solo-Projekt nochmal gehabt, Dirty Pretty Things und Pete Doherty und mit den Baby Shambles dann oder Solo auch noch weitergemacht. Ich habe das aber teilweise dann nicht mehr oder größtenteils nicht mehr verfolgt, wie es dann weiterging, aber die sind dann eigentlich danach diesem Album dann auch auseinandergefallen, die Libertines. Und dann 2015 zurückgekehrt und jetzt ja letztes Jahr mit diesem ganz tollen, von mir besprochenen in unserer Jahresfolge, All Quiet on the Eastern Esplanade. Immer eine interessante Band, finde ich, mag die sehr, vor allem aufgrund dieses tollen Debütalbums.
Jo, dieses Unfertige, dieses Roughe, dieses Jammige, das habe ich das Gefühl, zieht sich bei dir in den nächsten Alben, die noch so kommen werden, noch so durch. Also zumindest bei dem, was du uns noch so genannt hast, was noch vielleicht kommen wird, das vielleicht so als kleiner Cliffhanger.
Ja. Ja, bei einem würde ich direkt so mitgehen, bei den anderen würde ich fast direkt widersprechen wollen, aber das können wir ja nächstes Mal klären. Ja.
So.
Okay, dann nächstes Mal hoffentlich mit dem Klaus, der heute noch mal verhindert war und kurzfristig absagen musste, aber Alben schon geschickt hat und dann hoffentlich mal wieder zu viert. Ansonsten, dank euch, Männer.
Danke für den Video.
Für
wie immer ein
alles.
Großer Spaß.
Ja, super, hab mich jetzt auch wieder sehr gefreut drauf und freue mich schon auf die zweite Folge in 14 Tagen. Richtig. Dann, macht's gut bis dahin, auch alle, die zugehört haben, trotz allem. Versucht auch weiter nicht durchzudrehen. War die Wahl dann schon? Okay. Vielleicht sind wir noch kurz
vor der Wahl, glaube ich.
Okay, ja. Wird schlimm genug alles.
Kurz vorm Ende der Demokratie.
Genau, ja. Ich dachte, wir haben noch 4 Jahre, aber ich glaube, es kommt schon früher. Okay, dann bis bald.
Ja, so mit diesen erbaulichen Worten.
Ja, ciao. Dreht nicht durch. Behaltet euren Enthusiasmus trotz allem.
Tschüss. So, bleiben Sie zuversichtlich.
Und hört Musik.
Jo.